Kultur im Wandel der Zeit. Der Podcast mit Raphael Krikow und Chris Fleig.
Yeah, here we go. Neue Folge. Raphael, wie geht's dir?
Super geht's mir. Ach, neue Folge, neues Glück.
Neue Folge, neues Glück. Heute hast du dir ein Thema ausgesucht.
Ja.
Worüber möchtest du denn mit mir reden? Wo drückt denn der Schuh?
Ja, ich wollte heute über so ein richtiges Knallerthema reden. Nein, ich dachte mir, ein spannendes Thema ist, weil da wahrscheinlich alle irgendwie mitreden können, viel erlebt haben, ist so die Clubkultur im Wandel der Zeit. Also wie auch unser Podcast heißt. Clubkultur im Wandel der Zeit in diesem Fall. Die Clubkultur im Wandel der Zeit. Also wie hat eigentlich alles mal angefangen mit Clubs, wo wir noch gar nicht dabei waren, aber was wir uns so angelegt haben, mal im Laufe der Zeit gehört haben. Über die sozusagen die, jetzt hätte ich fast Hochkultur gesagt, aber über die besten Zeiten der Clubs, wo ich mal sagen würde, das waren wahrscheinlich so 70er, 80er Jahre, vielleicht auch noch die 90er. Und wo sind wir heute mit dieser Kultur, also mit den Clubs? Da müssen wir natürlich wahrscheinlich erstmal gleich drüber reden, was sind eigentlich Clubs?
Mega spannendes Thema, auf jeden Fall. Aber apropos, wie war denn überhaupt dein Wochenende? Wie war euer letzter Gig?
Ja, euer letzter Gig, muss man natürlich wieder sagen, Disco Boys, das wissen ja vielleicht nicht alle, ich bin ja ein Teil davon und komischerweise legen wir immer noch auf, nach 30 Jahren, das wundert mich immer noch sehr, ich freue mich auch jedes Mal wieder, dass das immer noch funktioniert und wir waren in Bochum und das war wirklich überraschend toll, was nicht immer der Fall ist, es war ausverkauft schon vorher, was ich auch nicht wusste, Rotunde Bochum, richtig, richtig tolle Location, so eine alte Halle ist das, super toll.
Cool.
Und richtig Euphorie. Also wir waren ja früher viel in Bochum, 18 Karat zum Beispiel war unser Stammladen da. Das kennen viele bestimmt noch aus der Zeit, die da im Revier leben. Und aus der Zeit waren viele Leute wieder da. Und das Interessante ist, wir können dort, man erwartet jetzt von uns da kein Oldschool-Set, so wie es früher war, sondern auch schon alles, was im Haus, Tech-House-Bereich Neues streuen wir da ein. Spielen auch viele alte Sachen, die es auch wieder in neuen Versionen so gibt aus dieser Disco-House-Zeit. Und es war ein toller Abend.
Das heißt, ihr habt da also so einen Classics-Abend oder habt ihr da, bedient ihr da auch die aktuellen Vibes?
So? Also wir wussten es eigentlich vorher gar nicht genau, weil oft ist es so, dass wir gar nicht wissen, was der Veranstalter da eigentlich genau plant, weil wir haben meistens zu den Veranstaltern gar keinen Kontakt, das macht ja unsere Agentur und da gibt's, das ist dann immer wie so ein stilles Postsystem. Du weißt eigentlich nicht, was auf dich zukommt und am Abend vorher, wenn ich mal mit dem Veranstalter telefoniert, dann sagt er dir ein paar Details, von denen du noch gar nichts wusstest. Und in diesem Fall bin ich eher davon ausgegangen, dass es wirklich so ein bisschen oldschool-mäßig wird, aber der meinte, nö, es war nicht so kommuniziert. Interessanterweise hieß das Event Adults Only, was ich echt einen tollen Namen finde, wenn man Ü40, Ü30 vermeiden möchte. Diese Bezeichnung, da hieß die Party wirklich Adults Only. Und so war es eigentlich auch. Und wir haben dann richtig super all unsere ganzen neuesten Sachen gespielt, gemischt halt mit so Remixen von Disco-House-Sachen aus den, sagt man, Zehnern, ja, also eher so die 2000er.
Nullern, oder?
Ja, Nullern. Ja, Nuller und Zehner. Genau.
Nuller hört sich immer so doof an, ne? Ging mir Nuller übrigens schon, ging mir am Anfang des Jahrtausends schon so, dass ich immer das Gefühl hatte, sag mal, es gab irgendwie für die 80er die 80er, also es gab für jede Dekade einen Namen, 80er, 90er. Und dann auf einmal gab es keinen Namen mehr. Niemand wusste am Anfang des Jahrhunderts, wie die Dekade heißt, in der wir damals gerade gelebt haben.
Genau.
Das hat sich, die Nuller haben sich erst Mitte also die 2000er wurden sie ja auch genannt, aber ich fand das immer doof, weil 2000er könnte auch die 2020er sein. Also es, ne?
Das Problem ist, du kannst keine 100-Jährigen mal fragen, wie die das 1900 genannt haben.
Ja, das ist das Problem.
Die haben das nämlich auch irgendwie genannt.
Bestimmt. Aber das ist generell eine spannende Frage. Haben die Menschen in den 20er Jahren ihre Dekade gesagt. 20er gesagt?
Haben sie.
Ach, spannend.
Ist ja auch naheliegend eigentlich. Also, ob sie das 1820 schon gemacht haben, weiß ich nicht. Aber 1920 auf jeden Fall.
Also, aber zurück zum Thema mit euren Styles. Ja. Das heißt, ihr teilt das nicht auf. Also ich glaube, in Hamburg macht ihr es ja immer so, dass ihr in den ersten Stunden wirklich Dance Classics spielt und dann so im leichten Übergang die Sachen so, die Hausgeschichten von den 2000ern, um dann so ein bisschen in die Jetztzeit zu kommen wieder.
Nee,
das heißt, das macht ihr dort anders.
Ja, wir kommen auch in Hamburg nicht in die, wir kommen in Hamburg eigentlich nie in die Jetztzeit. Nee, in Hamburg spielen wir fast gar nichts Neues. weil das ganze Hamburg-Mojo-Thema, wenn wir das spielen, ist ein sehr eigenes, was man nicht übertragen kann. Wir kommen aus Hamburg und wir haben immer da eine große Zielgruppe gehabt, die kommen da auch immer ins Mojo und das ganze Thema in Hamburg heißt ja auch anders. Das heißt ja The Disco Boys Originals. Das heißt, da versuchen wir schon festzulegen, dass es da um die wirklich die Knaller geht aus den besten Zeiten. Klar, wir spielen auch manchmal neue Mixe aus von diesen Sachen, aber wir spielen eigentlich keine neuen House-Tracks oder Tech-House-Tracks aus unseren Sets, wenn wir normal irgendwo auflegen. Das ist in Hamburg ein anderes Thema.
Aber ich bin ja häufig dabei gewesen, in der Zeit auch damals, als es in Mandarin Casino dann so richtig rund ging und so. Damals war ja aber die Stammzielgruppe trotzdem daran interessiert, einerseits Classics zu hören, aber andererseits auch die neuen Vibes zu checken. Was hat sich deiner Meinung nach in diesen letzten 20 Jahren verändert?
Naja, das in Hamburg ist, dieses Event richtet sich genau an die Leute von der Zeit damals.
Aber die Leute von der Zeit waren ja durchaus auch am Zeitgeschehen interessiert.
Ja, aber das sind die jetzt 20 Jahre später nicht mehr.
Ah,
das wären sie schon, da kommen wir nämlich auch gleich zum Thema, das wären sie bestimmt schon, wenn du sie da so sozusagen einen begleitenden Übergang machst zu neuen Sachen. Aber die meisten Leute kommen wegen den alten Sachen. Die kennen die neuen Sachen nicht mehr. Das liegt einfach daran, dass viele von denen auch sonst kaum weggehen. Die werden wahrscheinlich 2-3 Mal im Jahr weggehen und ein Event ist genau dieses. Und wenn du sie dann verwirrst mit einem neuen Tech-House-Set, was wir woanders vielleicht spielen, dann würde das nicht mehr funktionieren. Das ganze Event hat dieses Konzept, dass wir Oldschool spielen. Deswegen.
Okay.
Also spielen wir so gut wie gar nichts Neues.
Aber ihr seid da selbst Veranstalter, ne? Auf der.
Ja, genau. Ist auch ein Unterschied. In Hamburg ist das genau. Es ist mehr oder weniger unsere Veranstaltung. Da spielen wir dann auch 7 Stunden. Das machen wir ja sonst auch nicht.
Ja.
Auch interessant. Früher es gab durchaus 8-Stunden-Sets, die wir gespielt haben. Dann pendelte sich das auf Minimum 3 Stunden ein. Und heute sind das manchmal 1,5, 2 Stunden. Auf Festivals spielt man, das ist auch so ein Thema, eigenes Podcast-Thema, dass auf Festivals die DJs 1 Stunde spielen. Das finde ich total absurd, weil du kannst in 1 Stunde gar kein Set aufbauen. Du kannst dann nur sagen, ich mache ein Feuerwerk, weil du spielst ja nicht 1 Stunde Set, hast im Hinterkopf, ja, ich habe da so locker mal so 10 Peak-Time-Tracks in meiner Liste. Aber bei 10 Peak-Time-Tracks ist eine halbe Stunde
rum. Aber auch das gehört, glaube ich, zur Veränderung der Generationen. Ich habe ja so die Vermutung und auch ganz häufig schon gehört, dass eben im TikTok-Zeitalter die Leute darauf gedrillt sind, permanent Höhepunkte zu schaffen, weil sie halt dran gewöhnt sind, mit 15 Sekunden da durchzuscrollen.
Absolut.
Da kommen wir wahrscheinlich auch noch später nochmal zu, wie sich das alles so verändert hat. Aber
genau.
Ich komme ja genau aus der gleichen Richtung. Also, und ne, also ich liebe das halt, ein Set aufzubauen und dem einen ganz langen Atem zu geben. Absolut. Ich kann das total nachvollziehen. Und meine Erfahrung ist aber, dass viele Leute, die mich buchen, auch in anderen Städten, manchmal gar nicht so wissen, wo der Abend so hingehen könnte. Und da merke ich dann häufig, dass es ganz anders sich entwickelt, als es ursprünglich geplant war. Aber man muss trotzdem ein Set aufbauen, also schon auch Höhen und Tiefen haben, um es irgendwie schwingen zu lassen, um auch natürlich mehrere Leute unter einen Hut zu bringen. Also man muss dann schon häufig umdisponieren, weil erstaunlicherweise viele Veranstalter sich über die wirklich elementaren Sachen überhaupt gar keine Gedanken machen.
Ja, also bei uns ist das relativ häufig so, dass wir erleben, dass der Veranstalter uns dann doch sagt, ja, wir haben so in unserer Zielgruppe so die, ja, die würden schon gerne noch ein paar Oldies hören und so. Und dann, okay, und dann kommst du an und merkst, keiner von denen will Oldies hören, weil denen fehlt oft das Abstraktionsvermögen zwischen ihrer eigenen Erwartungshaltung und ihrem Geschmack und dem, was sie von uns kennen und erwarten, zu unterscheiden zu dem Publikum, was an dem Abend in ihrem Laden ist. Und das unterscheidet sich oft gravierend von dem, was sie so dachten. Das sagen die dir aber, was sie dachten. Und dann kommst du rein und merkst so, okay, das kannst du mal komplett vergessen, was der dir vorhin erzählt hat. Und das ist natürlich mit so, wir machen das jetzt 30 Jahre, wir haben 94 angefangen, mit der Erfahrung, das ist ganz wichtig, wenn man das lange macht, dann kann man diese Erfahrungswerte anwenden und du gehst rein und guckst in die Gesichter der Leute und guckst die Leute allgemein an und weißt genau, vergiss alles, was der Veranstalter sagt, wir machen das, wir kriegen das schon hin und am Ende wird es eine super Party und ist musikalisch völlig anders als das, was der Veranstalter eigentlich vorgegeben hatte. Das erleben wir relativ häufig.
Habe ich auch häufig erlebt.
Ja, aber das kannst du nur mit Erfahrung. Also wenn du keine Erfahrung hast und so feste Sets irgendwie hast, dann kannst du da nicht mehr switchen und du kannst auch nicht die Leute lesen. Das ist ja eh ein Problem der heutigen DJs, dass die meisten, wie ich ja eingangs schon mal in so einem Piloten mal erzählt habe, dass Wir wollen alle Popstars sein, also fehlt dann irgendwann natürlich die Erfahrung, auch auf Leute auch einzugehen. Aber dann hast du auch wieder eine Zielgruppe, die das alles gar nicht will, und das ist ja sehr kompliziert, sehr komplex geworden. Deswegen, so können wir auch mal zum Thema eigentlich kommen, finde ich.
Absolut. Die Ursprünge liegen, wenn ich richtig informiert bin, ja tatsächlich im Chicago Warehouse. Ist das, deckt
die
sich das?
Ursprünge von was?
Von Clubs, von Clubkultur.
Nein. Nicht. Nein, eine Clubkultur gab es ja schon in der Weimarer Republik. Jetzt müssen wir, also 20, sind wir wieder bei den 20ern, okay, aber ein Jahrhundert vorher. Also diese, wenn man so will, Clubkultur in der Form gibt es schon viel, viel, viel länger. Nur dass wir müssen natürlich eine Grenze ziehen, da wo, würde ich mal sagen, da wo früher war Clubkultur ja live. Mangels Tonträger. Ne? Also es gab ja noch keine Aufzeichnung. Das heißt, du bist in den Club gegangen und hast immer Live-Musik gehört. Es hat eine Band gespielt oder es haben welche gesungen und so. Und irgendwann gab es dann die Schallplatte. Und dann sparte man sich Live-Musiker und spielte Sachen von Schallplatten. Das war ja auch Teil der Clubkultur. Und danach kam ja eigentlich die DJ-Kultur ab Mitte der 70er oder auch Anfang der 70er, also Anfang der Disco-Zeit, wurden ja Schallplatten gespielt. Und dann, das ist natürlich schon ein großer Unterschied zu Live-Musik. Und das ist eine Entwicklung der Clubkultur. Und ich finde, man muss aber vielmehr eins unterscheiden, das mache ich immer sehr gerne, und zwar die Disco und den Club. Das ist für viele nicht ganz klar, aber da gibt es einen sehr großen Unterschied. Und den Club, wie wir ihn heute kennen, das, finde ich, hat sich eigentlich erst so Anfang der 80er Jahre so in der Form entwickelt und
spannend.
Unterscheidet.
Ich glaube, weswegen ich auf das Warehouse komme, ist, weil ich den Club, so wie wir ihn heute wahrnehmen, eventuell da seinen Ursprung hatte.
Ja, genau, das ist absolut richtig. Also so. Diese, aber nicht die Disco wiederum. Also das Warehouse in Chicago würde ich nicht, oder Paradise Garage New York, vergleichbarer Club, würde ich eben nicht als Disco bezeichnen, sondern das ist der klassische Club. Und
der klassische Club. Wo auch die Hausmusik seinen Ursprung
hatte. Wo die Hausmusik seinen Ursprung hatte und hatte. In Detroit halt auch Techno seinen Ursprung hatte. Das passierte natürlich im Club und da kann ich zumindest gleich sehr gut erklären, warum das auch nur da passiert ist und nicht in einer Disco. Und da kann ich eine lustige Anekdote erzählen. Ein sehr guter Bekannter, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, der hat mal, der kam in Hamburg zu unseren Gigs. Und der stand da immer so. Und dann nachher, irgendwann, wenn wir uns dann zum Abendessen mal irgendwann getroffen haben, hat er immer gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, warum die Leute da so ausrasten, wenn ihr auflegt. Das kapiere ich überhaupt. Warum ist das so? Und dann haben wir uns länger unterhalten und dann habe ich irgendwann mal festgestellt, der gehört zu dem Teil, prozentual kann ich es nicht genau sagen, aber ich würde mal sagen, das sind locker mal 80% der Gesellschaft, wenn wir jetzt mal sagen, 100% gehen weg, davon gehen 80% in die Disco und 20 in den Club oder 10. Und diese 80%, die haben ganz andere Intention wegzugehen, ohne dass ihnen das eigentlich klar ist. Denn die gehen nämlich in erster Linie aus sozialen Gründen weg. Die gehen weg, um sich fortzupflanzen. Ja, also das heißt, die gehen, wie man auch in Kaffee geht, dass man geht weg, um sich kennenzulernen. Und für einen ganz Großteil dieser Menschen ist die Musik total nebensächlich. Das heißt, die Disco ist der Raum, wo ich Leute kennenlerne, mit denen ich mich dann auch im Zweifel irgendwo unterhalte oder keine Ahnung was, aber Musik ist absolutes ist eine Begleitung, hat keinen hohen Stellenwert. Das ist die Disco. Also Mainstream, es geht um Kennenlernen, es geht um eigentlich den größtmöglichen Nenner zu finden mit anderen und das hat natürlich auch etwas Uniformes, also weil
da Socializing, liegen die also Fortpflanzung,
ganz genau.
Ist ja ein sehr heterosexuelles Thema, also ich glaube, irgendwie du meinst generell um Socializing, ne? Also
ja,
Leute
genau.
Kennenlernen gehört da
ja, und
jetzt nach deiner
Zweifel
These genauso zu.
Genau, also im Zweifel aber auch irgendwo zu Hause zu landen am Ende, für was auch immer. Also nicht in diesem, nicht in der Disco zu bleiben. Also Disco ist da Mittel zum Zweck. Und der große Unterschied beim Club ist, dass es Club ist was sehr Subkulturelles, setzt halt den Willen nach einem sehr individuellen Lebensgefühl voraus. Ne? Also das heißt, ich gehe in den Club auch ganz bewusst, um mich abzugrenzen in Sachen Mode, in Sachen Musik, in Sachen Lifestyle, von denen, jetzt mal ein bisschen provokant, von denen, die in die Disco gehen. Und der Sinn Club war für mich und auch für alle meine Artgenossen, die mit in den Club gegangen sind, immer, dass ich die Musik der Zukunft hören will. Also, ne, und das ist ein ganz großer Unterschied. Das heißt, das ist auch in gewisser Weise ein bisschen mutig. Ich will also bewusst anders sein als die anderen, was in den 80ern auch leichter ging, weil man wurde auf Social Media nicht sofort gedisst, wenn man anders war. Das ging halt nicht. Und Clubbesuch hat halt immer was extrem Exklusives. Und das war in der Disco gar nicht gefragt. Also der Grund, dahin zu gehen, war nicht, ich möchte exklusiv sein. Und das unterscheidet diese Welten total. Aber ohne Club gäbe es gar keine Weiterentwicklung. Also wenn du sagst, im Chicago Warehouse ist die Hausmusik erfunden worden, das wäre in der Disco gar nicht möglich gewesen. Und interessantes Beispiel ist auch Studie 55. Das wird ja auch heute total verklärt in der heutigen Zeit. Damals, das war das geilste, größte, exklusivste, tollste. Nein, das war einfach ein Laden, wo alle Promis hingegangen sind und die Musik war total austauschbar. Das wissen die
Ultra
wenigsten noch.
kommerziell, ne?
Es war total kommerziell. Man glaubt aber, dass Stände halt für die geilste, neueste Disco-Musik, die es gab. Das stimmt aber so überhaupt nicht. Die lief nämlich woanders und da hat sie sich auch weiterentwickelt. Im Studio 55 hat sie sich definitiv nicht weiterentwickelt. Sie
Ja,
wurde.
aber durch das Studio 54 haben sich viele, viele neue Dinge entwickelt. Den Unterschied muss man, glaube ich, auch machen.
Aber
Also zum
eben
Beispiel,
nicht, aber nicht Musik.
Doch, also ich habe jetzt ein kleines Beispiel.
Du
Nile
wieder.
Rodgers und Bernard Edwards von Chick kamen 1900, wann war das? 1977, 78 nicht ins Studio 54,
Weiß, jetzt
weil sie
kommt,
abgelehnt wurden. Und
ja.
die beiden sind dann gefrustriert nach Hause gefahren und haben gesagt, wir schreiben jetzt einen Titel und der heißt Fuck Off.
Ich
Und aus
weiß.
Fuck Off wurde The Freak. Freak
Ja,
Gap.
aber
So.
die haben.
Und das ist ja letztendlich auch ein Einfluss dieser Kultur, welcher Natur sie auch immer ist. Aber letztendlich hat das Studio 54 ja einen großen popkulturellen Einfluss gehabt. Und eins dieser
Ja.
Einflüsse ist am Ende dann bei Nile Rodgers gelandet im
Ja,
Studio
das stimmt,
sozusagen.
aber ja, aber die haben ja trotzdem, das Genre war ja nach wie vor Disco, was sie gemacht haben, auch mit Le Freak. Die haben ja die Musik deswegen nicht neu erfunden, aber in solchen Clubs wie Warehouse zum Beispiel, wurde ja letztendlich neue Musik geschrieben, wenn man so will, also neue Musikgeschichte geschrieben. Und das liegt daran, dass Leute in den Club gegangen sind, die auch was Neues hören wollten und die DJs eben die Chance hatten, sich selbst zu verwirklichen, was du in Läden, wo die Leute mit Erwartungshaltung hingehen an das, was sie schon kennen, immer schwierig ist. Und die Promis, die ins Studio 54 gegangen sind, die wollten natürlich auch die Musik hören, die da aktuell im Radio lief.
Ja, aber ich
Das.
glaube, dass da vermischen sich auch viele Dinge so. Ich kenne deine Haltung zu diesem Thema ich habe so ein leicht anderes Gefühl. Generell sind wir da, glaube ich, der gleichen Meinung, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Leute, die damals ins Warehouse gegangen sind, trotzdem auch gerne mal den einen Tune oder den anderen Tune gerne nochmal gehört haben. Und nach deiner These müsste das ja eigentlich so
Nein,
sein,
nein,
dass
nein,
alle
nein.
Leute komplett alleine reingehen und
Ja,
jeden
nicht,
Abend immer alles
nein.
neu hören wollen.
Nein,
Das
nicht
ist
so
es ja auch nicht.
dogmatisch. Nein, nicht so dogmatisch, aber du hattest die Chance, in einem Set die Leute, so nenne ich das immer gerne, auf eine Reise mitzunehmen,
Ja.
die da endete, wo sie es vorher gar nicht erwartet hatten. Das ist so ein bisschen die Definition. Und das ist in der Disco, glaube ich, nicht so. Ich glaube, die Leute gehen nicht nach Hause morgens und sagen, wow, ich bin da eigentlich hingegangen und wollte die ganze Zeit Charts hören. Und am Ende fand ich aber die Musik super, weil da war kein einziger Chart-Titel. Aber das ist in der Disco natürlich nicht so. Im Club aber eben schon. Natürlich musst du dort auch Sachen, muss man auch heute noch, klar, Sachen spielen, die Leute kennen. Aber du kannst es ja mitnehmen in eine andere Richtung. Das ist übrigens die Kunst des DJings. Das ist nicht Mixen, das ist nicht irgendeine Playlist runterspielen, sondern die Kunst des DJings ist ja, Leute mitzunehmen in eine Richtung, von der sie vorher noch gar, die sie vorher noch gar nicht kannten, sie aber gut finden und nach Hause gehen und sagen, wow, ich habe
Genau.
heute mal richtig. Das
Ja.
ist ja das, was ein DJ machen sollte eigentlich. Und das macht er in der Disco eher nicht und im Club eben schon.
Und am Beispiel des Chicago Warehouse kann man das ja ganz, ganz fantastisch sehen, dass einerseits ein ziemlich abgerockter Homo-Club damals, wo halt Leute hingegangen sind, um sich zu treffen, aber auch den tiefsten Wunsch hatten, halt etwas Neues zu hören. Auch die perfekte, ja, im Grunde die perfekte Lobby für den damals Resident Frankie Knuckles bot, der halt eigentlich, wenn ich richtig informiert bin, damals nicht mehr ganz so viel Bock hatte auf den ewig gleichen Sound, den man so hörte, und dann Dinge verbunden hat miteinander, nämlich Kraftwerk-Influence aus Europa kombiniert mit so Soul-Piano-Loops. Das ist so nach meiner Information so seine Inspiration gewesen. Und der hat das halt in der sehr, sehr partyhungrigen Szene damals da geboten.
Absolut. Hast übrigens vergessen, was noch, würde ich sagen, abstruser ist als Kraftwerk, weil Kraftwerk ist naheliegend, klar, das als Blaupause für Dance-Music, die nicht den Charts entspricht, völlig klar, aber Frankie Knuckles hat auch gerne die ganzen Italo-Sachen gespielt, also die Instrumentalversion, die B-Seiten der der Italo-Hits. Also wir reden jetzt nicht von Albana und Rubina Power, was ja auch viele als Italo verstehen, sondern wir reden von dieser Underground-Italo-Elektro-Szene. Und diese Platten, die hier auch in Frankfurt überall liefen, nicht überall, aber in so ein paar in diesen richtigen Clubs, das haben die auch in Chicago gemacht. Also diese Sachen haben die gehört und haben sie gemixt, bevor es letztendlich die Hausmusik eigentlich gab. Also man kann grundsätzlich sagen, sehr europäische Einflüsse in
Und
Chicago.
Was ich mich immer frage, vielleicht weißt du da mehr, haben die damals auch, also wirklich nur in Anführungsstrichen Platten miteinander kombiniert oder haben die dann auch mal einen Sequencer oder so damit laufen lassen? Weißt du
Das
das?
können, also ich kenne das ja nur von aus Filmen und aus Büchern. Da habe ich noch nie was von gehört. Also ich meine, die hätten wirklich nur die hatten da, glaube ich, 4 Plattenspieler. Und die haben, was die halt wirklich beherrscht waren, das war die Mixtechnik. Das konnten die wirklich sehr viel früher als meiner Meinung nach in Europa. Ne? Also da noch basierend auf Cool DJ Herc, der 1973 angefangen hat zu mixen.
Ja.
Und damit das eigentlich diesen ganzen Stil überhaupt erst definiert hat. Aber dass die Amerikaner konnten immer sehr gut mixen. Das war auch bei meinen ersten US-Aufenthalten, war ich immer fasziniert. Wie die diese Mixtechnik beherrscht hatten. Und man muss natürlich dazu sagen, wer das heute noch, das haben ja wahrscheinlich die wenigsten mal gemacht, mit 2 Plattenspielern zu mixen. Das hat, da gibt es halt keinen Sync-Button wie heute an diesen DJ-CD-Spielern, sondern ne, dann musste man wirklich, das war Handwerk und man musste ein unglaubliches Gehör haben für Beats, für den Takt, weil man muss halt versuchen, 2 Platten auf eine Geschwindigkeit zu bekommen, die dann gleich parallel läuft. Da muss man auch die gleiche Stelle finden, dass das auch harmonisch über die Übergänge klappen. Und dann darf man nicht vergessen, die laufen nie gerade, weil Platten sind ja analog produziert und nicht digital. Das heißt,
Genau.
Und vor allen Dingen sind sie dann auch, genau, also die laufen nie gerade. Ne? Die sind nie tight, wie man sagt. Das heißt, man
Also
muss immer während dem Übergang mit den Fingern leicht an den Plattentellern nachregeln, dass der Beat immer noch übereinander liegt.
Also physikalisch komplett andere Voraussetzungen als
total. Ja,
vor dem
klar.
Rechner zu stehen. Ich bin auch froh,
natürlich,
dass ich diese Zeit noch miterlebt habe. Ich habe ja in den 2000ern dann so ein bisschen mein Faible für Hausmusik entdeckt und habe wirklich auch glücklicherweise die Möglichkeiten dazu bekommen, im Schmitz Tivoli, im Golden Cut und in sämtlichen anderen Clubs halt auch Haus aufzulegen mit Platte. Und das war im Grunde so ein bisschen die Endzeit. Ich habe also wirklich Glück gehabt. Ich habe damals in den 2000ern schon teilweise Warm-Up-DJs gehabt, die dann mit Laptop da standen. Das war aber noch zu der Zeit, also wir reden hier so ungefähr von 2007, 8, wo die Veranstalter noch zu mir kamen und meinten, Chris, kannst du jetzt mal übernehmen? Der steht da doch nur rum. Also Mitte, Ende 2000ern war das Image des Laptop-DJs noch sehr, sehr umstritten, weil die Veranstalter immer Sorge hatten, Mensch, die Leute wollen da doch auch sehen, wie die Platten aufgelegt werden. Das gehörte damals definitiv noch dazu. Und wir reden hier nicht von den 90er Jahren, sondern wirklich Ende 2000er Jahren. Und dann hat sich ja bekanntermaßen The Rest is History in den 2010ern dann halt ziemlich schnell, ziemlich radikal verändert, ne?
Ja, wobei auch da natürlich sehr spannend ist die Frage, was wollen die Leute sehen? Also ich bin der Meinung, gibt es auch wieder eine sehr lustige Anekdote. Wir sind übrigens vorhin von der Anekdote weggekommen, aber also ich habe das noch ein bisschen, glaube ich, zu Ende erzählt, dass er nicht verstanden hat, was daran jetzt eigentlich so toll ist, weil er gar nicht verstanden hat, was wir da machen. Der hat die Musik, der hat auch die Musik, der versteht nicht den Unterschied zwischen dem, was wir auflegen, respektive warum die Leute eigentlich da sind und so abgehen und der Musik, die er normalerweise hört, weil für ihn ist das ist ganz klar, man geht weg, um andere Leute kennenzulernen. Und da, gut, das ist irgendwo einer, der macht da halt Musik. Denn das, ich sag mal so, die Umgebung lauter Musik und netter Leute ist ja besser als zu Hause zu sitzen, klar. Aber damit ist eigentlich auch die Argumentation schon zu Ende. Der hat also das nicht verstanden, warum Leute aus ganz anderen Gründen in einen Club gehen, wo er jetzt nur zufällig hinkam, weil er mich kennt. Normal würde er da ja so nicht hingehen. Das fand ich ganz spannend. Aber die Anekdote, die ich auch eben erzählen wollte, war, dass wir reden jetzt nämlich über, dass man nicht sieht, was der DJ macht. Das ist genau der Punkt, nämlich dass wir oft das Gefühl haben, dass die Leute mehr abgehen, wenn man merkt, dass da ein DJ auch arbeitet. Und ich rede nicht davon, dass wir heute, also in den 20ern, dass viele da irgendwie einen Kasper erwarten, weil sie es schon so gewohnt sind aus Videos und von Festivals, dass da vorne immer einer irgendwie ein totaler Entertainer ist, sondern ich rede schon davon, dass die sehen, aha, das ist der, der diese schwarzen Scheiben da auflegt, der in seinem Plattenkoffer wühlt. Ah, okay, klar, das ist gelernt. Und das Lustige ist, wir hatten also wirklich auch Abende, wo die Leute zum Lightjockey gehen und sich Musik wünschen, weil sie gar nicht mehr wissen, wer macht denn eigentlich was, weil alle nur noch vor so Knöpfen sitzen und nicht mehr unterscheiden können eigentlich die Gäste, wer ist der Lightjockey, wer ist jetzt der DJ. Ich meine, klar, den Barkeeper, den können sie noch unterscheiden, die anderen eben nicht mehr, weil die alle nur noch vor digitalen Knöpfchen sitzen. Das fand ich ganz lustig. Und es ist schon, dieses mit Schallplatten suggeriert den Gästen definitiv was anderes. Ne? Das ist dann, die Grenze ist bei mir oder finde ich immer nur erreicht, und da sind wir heute leider weit drüber, dass der DJ eigentlich irgendwie nur noch so Bewegungen machen muss und der Rest ist egal. Und
ja, das ist ja da kam aber auch, glaube ich, die Social-Media-Kiste auch noch mit dazu. Also, dass das Empfinden sich heute also ganz anders anfühlt.
Ja, klar.
Ne? Also, in Zeiten von Instagram-Stars, die auf Tour gehen, obwohl sie nichts kreiert haben, sondern weil sie einfach nur sie sind. So, ne? Ja. Mit dem Unterschied zu 10 Jahre zuvor, wo das undenkbar war. Ne? Also, so verändert sich es halt. Und die Leute sind mit einer Weile gewohnt, den DJ sozusagen als eigentlichen Act feiern und nicht die Musik, sondern in der Linie
Genau, da war ich auch wieder in der Geschichte. Und zwar, als ich früher die ersten Mal in Amerika war und dort in Clubs, in wirklichen Clubs war, wo der DJ eigentlich vorgegeben hat, was da passiert soundlich, und die Leute auch genau deswegen hingegangen sind, habe ich trotzdem, und das ist immer noch eine interessante Erfahrung im Vergleich zu heute. Und wenn wir gleich über die Entwicklung, wir wollen ja auch über die Entwicklung der Clubkultur reden, also wo sind wir heute, wo waren wir früher, wenn ich jetzt über früher rede, also 80er Jahre, dann war ganz klar, der DJ war noch kein Star und er hat sich auch nicht als solches gefühlt, sondern er war der Master of Ceremony. Und das hast du nicht nur am DJ gesehen, sondern das hast du auch an dem Publikum gesehen, weil das Publikum, und das so empfinde ich das heute auch noch, hat sich selbst als Star gesehen. Das heißt, diese 400 Leute, die da gefeiert haben, die haben sich gefeiert. Die haben auch noch nicht in Richtung des DJs getanzt und applaudiert und keine Ahnung was, sondern die haben getanzt und der DJ hat gearbeitet. Ich weiß noch, war auf einer Veranstaltung, ich glaube, das war im Tunnel in New York, wo es übrigens keinen Alkohol gab. Die hatten keine Alkoholkonzession, auch so ein Ding. Das ging also auch ohne Alkohol und die haben total gefeiert, die Leute. Und der DJ, ich glaube, das war die New Yorker House Heroes damals, die haben hinter so einem Bretterverschlag gestanden, wo so ein Loch reingesägt wurde. Und dann haben die zu zweit an 4 Plattentellern gespielt. Aber so eher so irgendwo und nicht auf einer Empore, nicht auf einer Bühne, nicht mit einem Spot beleuchtet und so einen ganzen Quatsch, sondern die haben halt, da kam die Musik her. Man wusste auch, das machen die DJs, aber die Leute sind gekommen, um sich selbst zu feiern. Und das ist ein sehr, finde ich, ein optisch und auch insgesamt ein total großer Unterschied zu früher. Die Leute feiern sich immer weniger selbst, sondern die feiern den DJ, weil das ist heute so, ist halt heute so, der ist ein Star. Und neben der Tatsache, dass sie alle ein Handy hochhalten noch, gibt es da schon gravierenden Unterschied zwischen den Welten damals und heute. Das, was ich sehr schade finde, wo auch man merkt, du kannst ja der Musik gar nicht so richtig folgen, wenn du eigentlich nur immer guckst, was macht der da? Mache ich auch gerade ein super Bild für Facebook und sowas.
Habe ich auch das Gefühl.
Ja, das ist ja mittlerweile.
Also wenn ich mal im Club als Gast bin, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass das so ist.
Ja, aber das ist ja Konsens, das finde ich auch so spannend. Das wird überall kritisiert. Es gibt, ich meine, das ist ganz berühmt, Berghain, darf man kein Handy mitnehmen und wird abgeklebt und so. Wobei das ja auch wieder ein anderes Thema, Berghain, können wir auch mal drüber reden. Aber das ist allgemein bekannt und trotzdem machen es immer noch alle. Also es gibt keine Party bei uns, wo nicht 30 Leute ihr Handy hochhalten, Fotos machen, vor allen Dingen von sich selbst. Finde ich auch schon unglaublich spannend. Das heißt, da muss ja was, der Grund, da hinzugehen, muss heute ein anderer sein, definitiv. Und ich weiß nicht so genau welcher, weil kann ich auch zu Hause bleiben. Und das Problem ist halt, Musik wird dann zwangsläufig immer unwichtiger. Und da sind wir auch schon bei dem Grund. Ich sag mal, diese Zahl, 2010 gab es noch 2000 Discos und Clubs in Deutschland. 2023 gibt es noch 800. Warum ist das so?
Ich habe ja letztens eine ganz interessante Dokumentation über, was Corona alles so angerichtet hat. Also in der Corona-Zeit sind ja ganz interessante Internetformate entstanden. Unter anderem das, ich glaube, Berliner Portal Höör, was halt Leuten eine Plattform bieten wollte. Und das ist extrem durch die Decke gegangen. Wodurch sich halt DJs, die da nicht im Entferntesten die Ahnung von hatten, was alles so passieren wird, sich halt profilieren konnten und dann auch wirklich auf Millionen Klicks gekommen sind, so, ne? Ich glaube, das hat für viele war das der Anfang für eine ganz, ganz neue Ära. Und man redet auch im gleichen Atemzug davon, dass eben durch die Corona-Krise TikTok einen Mega-Einfluss hatte. Dass natürlich Techno, wie man ihn heute, wie man den Begriff heute verwendet, eben durch 15 Sekünder, durch Stories bei TikTok eine ganz andere Bedeutung und eine ganz andere Beliebtheit bekommen hat und dadurch schon ganz andere Weichen gestellt hat.
Ja gut, Internet ist eh, spielt dabei eine ganz große Rolle, völlig klar. In dem Zusammenhang fällt, ich habe ja mehrere Punkte, warum sich das so verändert hat. Der gehört nämlich genau dazu. Internet hat vor allen Dingen eins, hat diesem Spirit die Exklusivität genommen, die man in Clubs hatte. Das heißt, wenn ich früher in den Club gegangen bin, dann konnte ich das, was ich da erlebt habe, nur da erleben. Also den Sound, den DJ. Die Leute, die bestimmte Art von Leuten, die da hingingen, die ja auch durch Moden und Klamotten sich abgegrenzt haben. Dieses Erlebnis war total exklusiv, weil ich konnte das ja nicht kopieren. Ich konnte das mir nicht woanders kaufen und auch nicht woanders konsumieren. Das heißt, in dem Moment, wo ich den Club verlassen habe, war das Thema durch. Und ich konnte das nur wieder erleben, wenn ich am Wochenende wieder entweder in diesen oder einen ähnlichen Club gegangen bin. Und das verbindet man natürlich damit, dass es super exklusiv war. So. Und diese Exklusivität gibt es nicht mehr, weil all das, was ich eben aufgezählt habe, findet natürlich mittlerweile überall statt und zwar 24/7. Du kannst das alles überall konsumieren. Und das suggeriert natürlich einem potenziellen Gast, warum soll ich da hingehen, wenn ich das doch sowieso auch überall anders kriegen kann? Und so verhalten sich die Gäste ja auch. Ich meine, die Gäste kommen ja wirklich und wünschen sich irgendwas und glauben, du bist eine Musikbox. Weil sie mit einer anderen Erwartungshaltung heute dahin gehen. Die gehen mit der Erwartungshaltung hin. Ich will das hören, was ich auch zwangsläufig heute bei YouTube gehört habe oder Spotify. Das will ich jetzt auch da hören. Die erwarten gar nicht mehr, dass sie noch was anderes lernen könnten im Club oder auf eine andere Reise geschickt werden, weil ihnen suggeriert wird, sie kennen eigentlich schon fast alles, was da normalerweise stattfindet. Das ganz große Problem ist, glaube ich, nur, was dieser Generation, die so tickt, abgeht, ist, das, was nämlich immer noch nicht kopierbar ist und auch nicht konsumierbar ist, der Spirit, der in so Nächten entstanden ist, den kannst du nicht übers Internet kriegen. Und der geht definitiv verloren. Also das, was wir erlebt haben, mit welchem Gefühl wir nach Hause gegangen sind, unabhängig von den reinen Inhalten, sondern von dem, was dort passiert ist, das ist nicht übers Internet konsumierbar. Und das geht verloren, weil man, ich glaube, eine Generation das gar nicht weiß. Das merkt man schon. Und der wichtigste andere Aspekt dafür, dass weniger Leute in Clubs gehen, ist knüpfen wir an den ersten Punkt an, ist nämlich der soziale Aspekt, den brauchen die nicht mehr in so einem Raum. Den haben die im Internet, diesen Raum.
Ist
Also
das
sprich,
wirklich so? Ist es
ja, das
tatsächlich
ist
so? Also
erwiesen. Da gibt es Studien zu.
ich
Da
muss
gibt
da
es
mal
Studien.
die Zwischenfrage stellen, die ich mir selber noch nicht beantwortet habe. Manchmal frage ich mich so, ist das vielleicht auch, weil wir gar nicht mehr in diesen ganzen Clubs unterwegs sind, weil es halt eine andere Generation ist? Ist es nicht auch so, dass jemand, der bei TikTok irgendwie einen DJ total feiert, weil der total abgeht, den auch live sehen will? Und ist es nicht auch so, dass Clubs teilweise, wie du ja selber gerade sagtest, wo dann halt die Handys abgeklebt werden, dass es dann da auch dieses spezielle Erlebnis gibt?
Ja, das gibt es. Aber die Zahlen sprechen ja für sich. Warum haben sich die Clubs mehr als halbiert in 10 Jahren? Das gibt doch einen Grund dafür.
Ja, ich glaube ja
Es ist
eher,
auch
das
nicht,
sieht
das
man
ist
hier
auch
ja am
nicht.
Beispiel von Hamburg. Also es gibt ja nun wirklich sehr, sehr, sehr viele Beispiele, gerade was gerade aktuell in Hamburg abgeht mit der Sternbrücke, mit all den Clubs, die rund um die Sternbrücke jetzt abgerissen werden, wo der Senat, der Hamburger Senat halt ein Institution, muss man ja sagen. Ne? Also die Astra-Stube ist das Wagenbau und gegenüber das Fundbüro. Und Diese Clubs müssen umziehen, nur für alle, die nicht in Hamburg wohnen, weil eine Brücke neu gebaut werden muss. Diese Brücke hat einen Pfahl, der direkt auf der Stresemannstraße steht. Und dieser Pfahl muss abgebaut werden, damit die Straße breiter kann. So wird zumindest argumentiert. Und deswegen müssen diese alten Institutionen weichen. Der Hamburger Senat hat denen halt Ausweichviertel und Ausweichlocations vorgeschlagen. Aber ich glaube, fast alle haben das nicht angenommen. Also die Astra-Stube sagt sich zum Beispiel, wir können das nicht, weil das gehört mit zu unserer Kultur dazu, ne? Mitten in der Schanze, hier diesen Spirit hier weiterzuführen, das nützt uns nichts, wenn wir jetzt in ein völlig anderes Viertel ziehen. Und die prognostizieren dort auch, also wenn das hier neu gebaut wird, dann ist in diesem ganzen Viertel, ist das ganze Viertel tot. Da gibt es keinen Kiosk mehr und da gibt es kein Bierchen mehr, was man nebenan mal irgendwo schlürfen kann. Das ist alles platt.
Ja, aber da gibt es auch, da gibt's auch gute
und das
Gründe
hat
für.
Ja, das hat ja was zu tun mit den Bauvorhaben gewisser Leute. Und das hat auch natürlich was damit zu tun, wie jetzt auch im Hamburger auf der Hamburger Reeperbahn, der wirklich alteingesessene Kultclub Molotow, der da halt auch raus muss, weil Anfang des Jahres 24 der Vertrag gekündigt wurde. Das sind halt alles so Dinge, wo aber, glaube ich, der Senat wiederum nicht so einen großen Einfluss hat, weil der Bauherr das entscheidet, was da reinkommt.
Natürlich.
Von daher ist man immer von natürlich diesen globalen Einwirkungen auch abhängig. Also
ja,
ich
das ist,
glaube nicht, dass es nur die Entwicklung ist der Generation, also
des
Konsums.
Ich bin mit der Liste auch noch lange nicht zu Ende. Es gibt noch viele mehr Gründe. Den du gerade gesagt hast, das ist ein ganz klassischer Grund, dass wir, Vermieter und Bauherren lieber Mieter haben, die mehr Geld zahlen und nicht so viel Ärger machen, ist eine Entwicklung, die gibt es seit 20 Jahren. Das ist ein gängiges Phänomen in Deutschland und wahrscheinlich auch im Ausland, weswegen viele klassische Club-Locations nicht mehr an Clubs vermietet werden oder an Discos und solche ähnlichen Betreiber. Und das ist, das ist nicht eben nicht nur ein Corona-Phänomen, sondern das ist ein Trend, den es schon lange gibt. Das sagen mir viele Veranstalter, viele Clubbesitzer, dass wenn es Veränderungen gibt, müssen sie meistens raus. Es gibt aber, wie du hattest das jetzt vorhin von dem Hamburger Phänomen, dass die Leute den Club auch immer mit dem Ort in Verbindung bringen und deswegen scheuen, woanders hinzugehen. Da gibt es in Frankfurt ein ganz bekanntes Gegenbeispiel, nämlich die Butch Cup. Eine, ich würde sagen, der Top 5 deutschen alternativen Clubs, die es schon seit den 70ern gibt. Das wäre in Hamburg wahrscheinlich vergleichbar mit der Fabrik. Das ist sowas wie das SO36 in Berlin oder der Ratinger Hof in Düsseldorf. Es ist die Butch Cup, totaler Traditionsladen, wo wirklich alle waren, die Rang und Namen haben. Und die sind aus ihrer angestammten Locations raus, mitten in der Stadt. Von dem Closing habe ich noch in einen Karton verpackt, das habe ich bekommen, in einen Karton verpackten Teil des Parkettbodens aus der alten Butch Cup. Und die sind raus, nicht aus der Stadt raus, aber in einen äußeren Stadtteil gegangen und haben dort eine sehr moderne, relativ große Halle hingebaut. Und im Grunde hat jeder Stammgast gedacht, das funktioniert niemals. Und es funktioniert super. Der Laden.
Ja, interessant, ne?
Super.
Also lustig, wo du das gerade erzählt hast mit dem kleinen Accessoire. Ich hatte letztens einen Bericht über das Ende der Astra-Stube gesehen. Also bei uns in Hamburg, ne? Direkt an der Sternbrücke. Und da hat sich auch ein Mitarbeiter so ein Stück von der Kachel auf Klo abgemeißelt, da irgendwie, um das zu behalten. Aus nostalgischen Gründen. Und aber das, was du eben auch erzählt hast mit dem Umstieg, das hatten wir damals im Kirr. Das Kirr war gar nicht so weit entfernt von der Astra-Stube in Hamburg, also mitten in der Schanze. Und nun muss man für alle Leute, die nicht aus Hamburg kommen, ein bisschen schildern. Das ist halt im Grunde eins der alternativsten Szenen in den 90er Jahren gewesen in Hamburg, die Schanze. Und es gab einen weiteren ziemlich beliebten Kultclub, der hieß Kirr. Und das Kirr musste aus ähnlichen Gründen ausziehen. Und das war Mitte der 2000er Jahre. Und ist dann viel weiter, also in eine ganz andere Hood gezogen, nach Altona. Und da war auch ganz, ganz lange unklar, ob die Gäste das annehmen oder nicht. Und es hat wirklich vom ersten Moment an richtig derbe eingeschlagen und hat im Grunde noch 15 weitere Jahre überlebt. Es war richtig, richtig geil. Also das ist auch ein Beispiel für einen Umzug, der geklappt hat. Ich habe da ja selber aufgelegt, über 10 Jahre lang als Resident. Das hat funktioniert.
Ja, wobei
Also.
ich kann durchaus verstehen, dass Betreiber totale Angst davor haben, ob das funktioniert. Also ich glaube, da gehört auch noch mehr dazu, als einfach nur umzuziehen. Also da wird auch wahrscheinlich viel gutes Marketing gemacht. Du
Ja.
brauchst und wahrscheinlich, ich gehe auch fast davon aus, dass sich die Zielgruppe auch ändert und wechselt, dass das nicht
Das gehe
eins
ich,
zu
da gehe ich
eins
auch von
dieselben
aus.
Leute sind, die da hingehen.
Also das ist ja sowieso immer so eine Sache. Ich habe ja auch viele, viele Motto-Partys und Clubs in Locations. Ist ja auch nochmal ein anderer Schuh.
Club im
Also
Club.
es gab zum Beispiel, genau, es gab in den 90ern und 2000ern unzählige Gay-Clubs in Hamburg, die halt eine gewisse Location verwendet haben. Und das war dann der So-und-So-Club. Es gab damals zum Beispiel das Familienkombinat, das war in diversen Locations. Es gab das Camp 77, das war teilweise am Hafen und dann auch in der Banque Nationale. Und also der Club im Club. Und da wurde ja im Grunde eine Marke aufgebaut. Häufig ist es aber so, dass wenn die Location gewechselt wurde, das irgendwie nicht mehr so gut funktioniert hat. Hängt natürlich auch immer alles mit der Location zusammen. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Sprung, damit wir nochmal so ein bisschen chronologischer vorgehen können mit dem Motto unserer Folge. Wir waren ja angefangen beim Warehouse. Okay, ursprünglich hattest du erzählt, wie das alles so entstanden ist. Und dann sind wir ja beim Warehouse gelandet, was durch die Homo-Szene in den 70s halt in Chicago also eine ganze Welle ausgelöst hat von Frankie Knuckles. Wie ging das weiter? Also ich kann mich jetzt erinnern, dass du häufig vom Dorian Gray erzählt hast. Das kann man, glaube ich, so chronologisch hinterhersetzen, oder? In die 80er, Anfang 80er Jahre.
Ja, also das ist natürlich ein Teil meiner persönlichen Geschichte, diese ganze Dorian Gray-Geschichte. Stimmt natürlich vom Jahr nicht ganz. Das Dorian Gray hat 1978 eröffnet, also praktisch, als das Warehouse auch noch nicht so alt war und Studio 54 auch gerade mal seine höchste beste Zeit erlebt hat. Aber da gibt es auch einen Zusammenhang, weil die Macher von Dorian Gray, Gerd Schüler und Michael Presinger, die haben sich das Studio 54 als Vorbild genommen damals. Und
Ich weiß, ich hörte davon, dass sie sogar den Toningenieur, die
Richard Long.
Soundanlage.
Genau, also
Der
Richard
hat
Long.
das im Dorian Gray eingebaut,
Genau, der
richtig?
hat das vorher im Studio 54 und in der Paradise Garage gemacht in New York und das war ein
Geil.
phänomenales Soundsystem. Und der hat das auch im Dorian Gray eingebaut, also den haben sie sich auch geholt. Es gibt auch eine lustige Geschichte, wie Gerd Schüler selbst mal im Dorian Gray, im Dorian Gray natürlich sowieso immer war, aber im Studio 54 war in New York. Und ihm, ich habe leider den Namen vergessen, es war ein ARD-Korrespondent, der in New York schon war, den er kannte in den 70er Jahren. Das ist später ein ganz bekannter Nachrichtensprecher gewesen, mir ist der Name leider entfallen. Und den hat er nämlich angerufen, das ist jetzt wieder so eine kleine Nebengeschichte, hat eigentlich nichts mit der Clubkultur zu tun. Den hat er angerufen und sagt, sag mal, gib mir mal einen Tipp, wie komme ich eigentlich am besten ins Studio? Das ist ja so schwer reinzukommen, wie komme ich ins Studio 54? Wir reden jetzt von 77, 78. Und da meinte der, ja, pass auf, da gibt es einen Trick. Also ich würde dir empfehlen, wir treffen uns vorher und dann gehst du mit mir da rein und wir mal takeln uns auf und machen und kommen dann irgendwie, das kriege ich schon hin, ich bin da öfter drin. Okay, dann hat er aber am selben Abend aber abgesagt und hat er gesagt, pass auf, geh da allein hin, mach's folgendermaßen, du ziehst dir nur eine Lederjacke an, nichts drunter und kommst mietest dir eine Stretch-Limo und fährst so davor. Und so ist der Gerd Schüler wirklich damals ins Studio 55 reingekommen.
Wow.
Und der war aber auf Weltreise ich weiß gar nicht mehr, ob er alleine war oder mit Freunden, um sich auf der ganzen Welt Clubs anzugucken. Und da dementsprechend hat er dann den besten Club zumindest Deutschlands bauen wollen, hat er auch geschafft unter dem Frankfurter Flughafen. Die Intention war aber eine andere, als wenn wir über Clubkultur reden, war die Intention damals, dieses Gray zu öffnen, eine andere. Er wollte nämlich eine VIP-Diskothek haben für alle internationalen VIP-Gäste, die in Deutschland in der Regel ja am Frankfurter Flughafen damals ankamen, dass die eine Location haben, wo sie sofort hingehen, also the place to be, das war das Dorian Gray. Und das war auch im ersten Jahr so, wir reden da jetzt von 78, das hat eröffnet im November 78. Und dann passierte aber was perfekt in das Thema, zum Thema Clubkultur passt, nämlich dann entwickelte sich Anfang der 80er dort eine Parallelwelt, die weder geplant noch so richtig von den Machern verstanden wurde, glaube ich. Denn dann fing dort an, sich eine echte Subkultur in dem Laden zu entwickeln. Interessanterweise ist das Grain-Laden, da passten 2000 Leute rein, was per se für einen Club eigentlich viel zu groß ist, weil es gab mal so eine Regel, man sagte, über 500 Leute in einem Laden hast du immer irgendwann Mainstream im Laden. Du wirst es nie hinkriegen, einen sehr großen Laden auch als Club zu machen, weil du hast das Publikum nie. So viele Leute, die dann sich für sozusagen so ein Underground-Lifestyle sind, hast du normalerweise nie in der Größenordnung. Das ist ein bisschen anders. Das spielt aber, da spielte eine Rolle, warum ist es Grey so erfolgreich? Weil es gab zu der Zeit eine Sperrstunde, außer vielleicht in Berlin. Gab es in Deutschland eine Sperrstunde, da war eins, halb zwei, war abends die Clubs zugemacht. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, war aber so. Aber am Flughafen war das nicht so. Das heißt, alle Leute aus Frankfurt, auch vor allen Dingen die Angestellten von anderen Clubs, von dem gesamten Nachtleben in Frankfurt, vom Kiez, also vom Rotlichtviertel, Kaiserstraße, Bahnhof und so, die sind
Da
nachher
noch gelandet.
ins Grey gegangen, um 2 Uhr
Super.
morgens, und das hatte bis 12 Uhr mittags auf. Und so entwickelte sich eben nicht nur von den Gästen so eine Szene, sondern von allem anderen auch. Die anderen gingen nach Hause, die blieben da. Auf einmal waren DJs da, die sich angefangen haben, selbst zu verwirklichen. Und im großen Club, muss man dazu sagen, es gab mehrere Clubs in Grey, es gab aber hauptsächlich den kleinen und den großen Club. Der kleine Club hatte genau diesen Charakter einer Disco mit Disco-Musik. Und da hat man sich, das war, da ging es eher um die Leute. Also man lernt sich kennen und alle sehen schön aus. Und im großen Club war das Motto ganz klar Musik. Und das war so eine Parallelwelt, die hat sich da komplett entwickelt.
Aber
Das
wenn
war.
ich das jetzt so mit der Zeit so in Verbindung bringe, Anfang der 80er Jahre und auch aus vielen Erzählungen erinnere, ging da auch voll die ganze New Romantic-Welle ab, oder?
Genau, natürlich. Also, weil da,
Ja.
genau, das.
Also die Kombination natürlich von einerseits dem, was du erzähltest, dass DJs da waren, die halt echt den heißesten Shit, den man noch nicht kannte, brachte, in der Kombination mit diesen geilen New Romantic Styles, die halt sehr androgyn teilweise rüberkamen. Das stelle ich mir
Genau.
unglaublich
Das,
beeindruckend
ja, das
vor.
war auch, das war natürlich auch deswegen so, weil natürlich der Frankfurter Flughafen und Frankfurt an sich zu der Zeit eigentlich die internationale Stadt in Deutschland war, durch die Banken und den
Ja.
Flughafen. Und du
Und
hast
nicht
sehr,
zuletzt durch die Amis, die stationiert
das
waren
ist genau der
hier
Punkt.
dann.
Du hattest in
Ja.
Frankfurt die Amis und du hattest den Radiosender AFN. Das hörten hier alle und das brachte einen ganz anderen Einfluss in die Stadt und auch in diesen Laden, wie es wahrscheinlich in anderen Städten so war. Da hatte man einen Standortvorteil ganz klar. Ich habe das seit 1983 erlebt. Ich bin da 83 das erste Mal gewesen mit irgendwie
Ich wollte
16.
gerade fragen, ja, toll.
Und das war schon relativ früh, aber da habe ich genau das schon erlebt. Also die Vorzeit, weswegen das Grey eigentlich gemacht wurde, die habe ich gar nicht erlebt. Ich habe nur das erlebt, als es die Parallelwelt schon gab.
Ja,
Und
immerhin. Hast du es mitgekriegt?
ja, ich
Super.
habe das total mitgekriegt. Und es gibt einen
Ja.
interessanten, gibt immer, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, warum kann man in Discos eigentlich keine Trends setzen und in Clubs eben schon. Es gibt von Frank Zappa, ausgerechnet Frank Zappa hat mal so einen Spruch gesagt, ohne Abweichung von der Norm ist kein Fortschritt möglich. Und das heißt, das stimmt auch. Das merkst du halt in solchen Locations total. Und die Macher, es gab einfach das ganz große Glück, dass die eigentlichen Macher dieses Laden das zugelassen haben. Weil die haben sich für Musik eigentlich nie wirklich interessiert. Der ganze Rummel fand eh nur statt, weil Gerd Schüler vor diesem Gastro, das war, muss man auch dazu sagen, Schüler und Presinger, die den Laden gemacht haben, die hatten 130 Clubs in der Zeit. Das waren mit die erfolgreichsten Systemgastronomen in Deutschland. Grey war das absolute Flaggschiff. Ein Gerd Schüler hat schon 1969 seinen ersten Club in Mannheim eröffnet und war zu der
Wo er
Zeit.
ja, der ja auch mit als letztes übrig geblieben ist, wenn ich richtig informiert bin, ne?
Das Grey oder
Nee,
der
nicht das
Club?
Grey, sondern irgendein anderer Club von ihm. Das feierte dann irgendwann 50. Geburtstag. Das
Perkins
Grey
Park in
ist ja, glaube ich,
Perkins.
2000 geschlossen worden,
Genau,
ne?
hat er auf 78 bis 2000. Das Perkins Park war
Ja.
der zweite große Club in Stuttgart und den gibt es heute noch.
Ach, wow, krass.
Aber Gerd Schüler war Motorsportrennfahrer. Und nur durch einen Unfall ist es praktisch nicht dazu gekommen, dass er Formel 1 fuhr. Aber er kannte diesen ganzen Formel 1-Zirkus. Er kannte alle wichtigen Leute, der kannte die Rennfahrer, er kannte die Chefs. Und da gibt es auch lustige Fotos aus dem Grey, wie dann wirklich die absoluten VIPs dieses Formel 1-Zirkus im Grey alle waren früher. Und das war die
Wow.
Basis, warum er den Club überhaupt geöffnet hat. Und da fanden dann regelmäßig diese Formel 1-Partys statt, es fanden Playboy-Partys fanden im Grey statt. Und da sind alle Leute natürlich hingegangen, aber das war nicht die Subkultur. Das war vergleichbar, genau, im Studio 54.
Wow, aber auch so eine Symbiose aus ganz vielen Faktoren, in diesem Fall Formel 1. Und aber auch wirklich derbe vergleichbar mit dem Studio 54, weil man ja auch sagt, dass echt Musikproduzenten wie Giorgio Moroder, Frank Farian, Jack White, die alle regelmäßig im Grey zu sehen waren, weil die wissen wollten, welche Musikstile und Sounds gerade aktuell sind.
Ja, das ist eigentlich fast ein eigenes Thema. Da gibt es wirklich lustige Geschichten. Kraftwerk
Ja.
waren im Dorian Gray. Grace Jones war im Drawing Room, aber auch Roger Moore und solche Leute waren, die
ja, hat man ja,
da
wow,
gesehen.
Ja.
Also das war wirklich, waren, ich will nicht sagen Stammgäste, aber die waren alle da. Also dieses Konzept ist komplett aufgegangen. Und das ist auch nochmal interessant, dass die haben es halt geschafft, beides zu bedienen. Also eigentlich diesen Mainstream, also diesen Faktor bekannte Diskothek wegen Celebrities, aber später auch eben die totale Subkultur. Das muss man sagen. Also die Musik, die im Grey lief, die hast du nirgendwo gehört. Da habe ich auch eine persönlich eigentlich lustige Anekdote. Das war 1984, da hatte ich noch keinen Führerschein. Und ich kannte auch noch nicht so viel aus Clubs außerhalb Frankfurts. Und wir hörten immer vom B1 in München. Und wenn du im Grey groß wirst zu der Zeit, dann denkst du, na gut, ich meine, so ähnlich werden die Clubs in anderen Städten ja auch sein. Warum soll das jetzt nur in Frankfurt so sein? Mhm. Wir konnten das ja nicht beurteilen. Wir haben das ja nur von innen mitbekommen. Und dann bin ich mit einem Freund nach München gefahren, der schon einen Führerschein hatte, und wir sind dann ins P1 gegangen mit den Erwartungen, das ist bestimmt, wenn nicht noch geiler als in Frankfurt.
Ach, krass.
Und wir sind da rein und das war so furchtbar. Da lief so furchtbare Musik und ich weiß noch, dass die Münchner Freiheit war da, die waren dann, die liefen da betrunken in diesem Laden rum und es war alles genau das Gegenteil von dem, was wir vom Frankfurter Nachtleben kannten. Das habe ich so von München mitgenommen an dem Abend. Das war wirklich, und später haben wir ja selber mal im P1 aufgelegt als Disco Boys, also viel, viel, viel später. Aber das war halt, da hast du genau gemerkt, okay, da habe ich erst gemerkt, okay, wie speziell das eigentlich in Frankfurt war im Verhältnis.
Ja, voll spannend. Ich glaube, es macht Sinn, jetzt mal einen Stopp zu machen. Raphael und ich haben uns nämlich überlegt, diese Thematik über zwei Episoden zu verteilen. Und ich glaube, wir haben jetzt ja auch einen richtig schönen Bogen gemacht, kleinen Exkurs in die 70s, wie es alles angefangen hat. Wir sind in den 80s gelandet. Und nächste Woche landen wir dann in den 90ern und in der Gegenwart.
Wir wollten ja zu jeder Folge noch einen musikalischen, weitestgehend musikalischen Tipp ja machen. Und
ja,
da ist mir diese Woche einer meiner Lieblingsacts, das gibt es schon etwas länger, aber es ist trotzdem noch sehr, sehr frisch. Und zwar ist es aus dem Album Nonetheless, auch von der Zusatz-CD Furthermore. Ich weiß nicht, ob du schon weißt, worum es geht. Das neue Pet Shop Boys Album.
Ah, ja.
Auf der Zusatz-CD sind vier ihrer alten Tracks komplett neu. Genau, und da geht es um den Titel Always on My Mind in der New Version. Das ist fast spielbar in einem Disco-Boys-Tech-House-Set. Habe ich mich noch nicht getraut, aber das kommt sicherlich noch, weil das ist richtig super modern produziert. Total schöne Nummer.
Ach cool, habe ich noch nicht gehört. Ich habe nur das Album gehört und da ist irgendwie vieles alt vertraut. Ich mag die Pet Shop Boys ja auch gern, aber so diese eine Schlagernummer, die gefällt mir überhaupt nicht. Kennst du die?
Wahnsinn. Ja, natürlich kenne ich die. Das wusste ich auch vorher schon. Also ich glaube, da sind sie etwas, da werden die beiden ja zitiert in den ganzen Medien, dass sie so große in Deutschland so große Schlagerfans sind. Und das, im Grunde dreht sich dieser Song um die EZF-Hitparade und ich habe echt stark das Gefühl, die haben das nie verstanden, so richtig.
Viele englische Künstler verstehen das nicht so richtig, glaube ich. Kann das sein? Also, ja, Take That treten ja auch regelmäßig bei Carmen Nebel und bei Helene Fischer auf. Und
ja, so. Aber ganz ehrlich, vielleicht, das ist natürlich der Sprache geschuldet, aber vielleicht ist es umgekehrt ja genauso. Vielleicht machen deutsche Künstler was im Englischen Fernsehen, wo echte Freaks sich denken, was machen spannend. Die denn da jetzt? Ja.
Spannende Geschichte.
Egal, das war mein Tipp.
Ja, mein Tipp ist von Alfie Templeman, Radio Soul. Total cooler Künstler, auch ein Engländer. Sehr jung irgendwie, ich glaube Anfang 20 oder so. Und der macht so sehr soulige, funky Music, spielt auch ganz, ganz viel selbst. Und das gleichnamige Album heißt auch Radio Soul. Ja, auf jeden Fall sehr hörenswert. Kommt auch auf Tour dieses Jahr noch und da gehe ich ins Konzert. Hier ins Molotow. Das ist, glaube ich, mein letztes Konzert, was ich da sehen werde, weil das Molotow zieht hier um.
Das habe ich auch gehört. Wir sind natürlich jetzt ein bisschen Hamburg-orientiert. Also nicht Hamburg stimmt vielleicht nicht, aber Großstadt-orientiert. Man muss halt immer wissen, das ist immer schön, dass solche Bands auf Tour gehen und natürlich in Hamburg, Frankfurt, München, Köln, Berlin sind. In 95% der Gegend in Deutschland sind die halt nicht zu hören.
Ja.
Das muss man halt nur feststellen, leider.
Alright.
Aber da kann man sich aber dann den Titel ja kaufen, den du da erwähnt hast.
Ja, genau. Die Top 5 zu unserem Thema Clubkultur im Wandel der Zeit gibt es dann auch nächste Woche. Also, bleibt uns treu, habt noch einen schönen Tag und bye bye.
Neon Vibes. Kultur im Wandel der Zeit. Immer sonntags, überall, wo es Podcasts gibt.